Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Pero. Was ist denn los mit dir? Also jetzt mal ganz im Ernst, da gehe ich in den Urlaub, ne? Ich denke mir noch so, der Boy ist 2 Wochen bei Basti Ulrich. Er ist ja sowieso besser aufgehoben als bei mir, bestens aufgehoben. Ich fliege nach London, kurz bevor man jetzt ein Visum übrigens braucht, um in UK einzureisen, die Penner, egal. Hab da nur Sonnenschein, ja, ein Tropfen Regen in der ganzen Woche, komm richtig runter, komm wieder zurück und muss jetzt hier erstmal den Günther'schen Scherbenhaufen zusammenkehren, oder was? Darf ich mal kurz zusammenfassen, was in den 2 Wochen passiert ist, in denen ich einfach mir gedacht habe, Abteilung Basketball überlasse ich euch. Mhm. Punkt 1, der wichtigste, der die Basketballwelt natürlich bewegt hat, auch in den letzten Tagen sicherlich wieder. Du hast dir einfach einen E-Smart gekauft, den ihr nicht braucht.
Ich brauche ihn schon. Ich brauche hier ein Auto. Ich hatte nur nicht geplant, ihn zu kaufen.
Okay, du bist natürlich uns allen noch die Reaktion deiner bezaubernden Frau Leonie, die ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte, schuldig. Wie hat sie denn, du hast ja nur angedeutet, was eventuell passiert, weil sie hatte sich schon vielleicht in das ein oder andere Auto verliebt und dann kommst du und sie ist ja eh Kummer mit dir gewohnt über die Jahre, aber wie hat sie denn reagiert?
Also erstmal, da gibt es mehrere Sachen zu. Erstmal hier, die Schwarmintelligenz hat zugeschlagen und ich habe tatsächlich eine Direktnachricht bekommen von jemandem, der, ich sag mal jetzt, ich beschreibe das so als im Kosmos Mercedes sich bewegt, hat sich meinen Fall mal angesehen und mir
ein
gesagt,
CEO,
dass,
okay.
Na, der hat mir zugespielt, dass er gesagt, er glaubt, dass er, wenn er die interne Bewertung des Fahrzeugs sich so anguckt, dass ich da noch ein bisschen Verhandlungsspielraum habe. Das hat sich bewahrheitet. Vielen Dank an dieser Stelle. Also der Podcast hat zumindest bare Münze gemacht. Auf der anderen Seite die Reaktion meiner Frau. Es ist ja, ich weiß nicht, ob den Leuten das bewusst ist. Meine Frau ist eine absolute, eine sogenannte Power Lady, eine Independent Woman, Marketingchefin eines mittelständischen Unternehmens. Das heißt, wir machen natürlich alles 50-50. Das heißt, ich bin nicht nur nach Hause gekommen und gesagt, ich habe diesen Smart gekauft, sondern habe ihr natürlich sagen müssen, wir haben diesen Smart gekauft und ich brauche deine 5.000 Euro und kombiniere mit meinen 5.000 Euro, dann zahlen wir 10.000 Euro für den Lachs. Ja, alles insgesamt besonders unclever, wenn die Frau dann das Gefühl hat, man fliegt zusammen nach New York 2 Tage später und man steht irgendwie in einer gewissen Schuld und das ist, bringt seine anderen noch ganz eigene Probleme. Aber insgesamt nach wie vor im Hause, Günther, wir sind froh, dass wir bald wieder dieses wunderbare Fahrzeug zurückbekommen, wenn wir den Kaufvertrag dann final signiert haben und bezahlt haben. So ist das.
Okay, also ihr habt natürlich jetzt viele Autos haben Geschichten. Dieses Auto hat jetzt eine ganz besondere Geschichte. Als ich das gehört habe, das war tatsächlich, ich habe ja euren Podcast chronologisch abgearbeitet. Ich war gerade aus dem Urlaub wieder da. Ich wollte ja eigentlich in London zu den glorreichen London Lions gehen. Die haben aber nicht gespielt in der Zeit, wo ich da war. Egal. Und habe dann erst diesen Podcast gehört. So. Und dann habe ich den zweiten noch nicht gehört. Ich bin gerade aus London zurück. Mhm. Und wenn man so aus dem Urlaub wieder da ist, auch wenn der wirklich fantastisch war, ist ja dann auch mal schön, mal Freitagabend, man ist wieder auf der Couch. Ich scroll so ein bisschen durch Instagram, obwohl ich mich eigentlich auf Severance konzentrieren sollte. Fantastische Serie. Und ich scroll da durch und ich habe eben die letzte Folge Abteilung Basketball noch nicht gehört. Und dann komme ich auf den Social-Media-Auftritt von PG6 und sehe ihn mit einem langen Text Abbitte leisten, liebe Freunde, wenn ihr hier zuhört und ihr habt kein Instagram, habt ihr es vielleicht gar nicht mitbekommen, aber Per Günther ist den Walk of Shame auf Instagram quasi gegangen, in der Causa Isaiah Hartenstein, Cherrypicking, DBB-Commitment und so weiter. Klär mich, der ja nun in der Entstehung des Ganzen nicht wirklich dabei war, und die Hörer bitte doch nochmal auf, wie ist es dazu gekommen? Vielleicht müssen wir auch das Wording den Leuten nochmal mit an die Hand geben, weil nicht jeder Instagram hat.
Ja, also, ich meine, ich mache das jetzt, glaube ich, seit 2,5 Jahren mehr oder weniger professionell. Und ich habe nicht viele Mantras, ich habe nicht viele quasi Dinge, die ich mir an die Hand gelegt habe, wie ich arbeiten möchte. Und ich glaube, das Einzige, was mein Schaffen bestimmt, ist Folgendes. Solange ich die Sachen, die ich sage, mit einer ehrlichen Überzeugung vortrage, kann ich abends gut schlafen. Das heißt, ich werde niemals was machen, und das können wir uns ja auch sehr glücklich schätzen, dass wir einen Arbeitgeber haben, der nicht daran interessiert ist, dass wir hier in Anführungszeichen mal einen raushauen, mal viral gehen, Dinge irgendwie edgy sind, irgendwas mit einer gewissen Agenda vorbringen oder sonst irgendwas.
Bist du nicht hier, der Stephen A. Smith von Magenta Sport?
Nein. Wir reden über die Themen, über die wir wollen. Es wird nichts vorgegeben und wir machen das. Wenn uns was interessiert, sprechen wir drüber. Und wir sprechen in einer Form drüber, dass ich einfach was sehe. Dann habe ich einen Gedanken und dann sprechen wir den aus und dann diskutieren wir drüber so. Und damit, dann kann ich damit leben, auch wenn ich damit falsch liege, wenn ich, wie gesagt, richtig falsch, schlau, dumm, egal was, alles dabei, aber ich kann, wie gesagt, damit sehr gut leben. Jetzt hatten wir den originellen oder das seltsame Situation, dass ich, obwohl ich 100% davon überzeugt bin, was ich gesagt habe, und immer noch genau der gleichen Meinung davon bin, trotzdem im Großen und Ganzen völlig falsch lag und das Gefühl hatte, ich habe Mist gebaut. Und das hängt damit zu tun, dass ich einfach ein paar Fehler gemacht habe. Ich habe die Sorgfaltspflicht, die, unter die ich mich normalerweise nicht gestellt sehe, mehrfach verletzt. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, der so das Learning, und was ich vielleicht auch hätte früher, auf das ich hätte früher kommen können, ist, dass es wahrscheinlich das delikateste Thema überhaupt gibt, das wir so behandeln, sind Nationalmannschaft, Absagen, Zusagen oder Verhältnis Spieler zur Nationalmannschaft. Einfach weil es so ein emotionales Thema ist, es ist ein so ein sensibles Thema aus Fanseite, genau wie aus Spielerseite. Spielerseite ist, du spielst Basketball in Deutschland, willst irgendwie immer einer der Besten werden und willst in der Nationalmannschaft spielen oder willst in die NBA, willst sonst irgendwo hin und du willst natürlich auch, was heißt geliebt werden, aber es ist dir wichtig, dass die Leute in deiner Heimat, gerade wenn du eine ausländische Karriere machst, dass die dich gut finden und dass du, wenn du nach Hause kommst, dass Leute dich abfeiern, zu Recht so. Und aus Fansicht ist es natürlich so, dass du willst, dass die Besten spielen und du willst, dass die Leute zeigen, wie sehr ihnen das wichtig ist, dass sie nach Hause kommen und wenn sie gerade im Ausland spielen, dass sie dann trotzdem irgendwie immer noch sich opfern für oder die Knochen hinhalten für das Land. Und wenn da irgendwas schief läuft und dann so ein Verhältnis sauer irgendwie wird, dann ist das für mich immer eine der traurigsten Sachen, die man so beobachten kann. Ich glaube, wir alle gucken uns diese Klauser Kleber an und wissen oder fühlen irgendwie, egal, völlig unabhängig davon, ob wir denken, wer, wo, wie, was falsch gemacht hat, ist es einfach eine Tragödie, dass das irgendwie gefühlt so sich anfühlt, als wäre es einfach in alle Seiten blöd gelaufen und Maxi, wenn er an Deutschland denkt oder an Basketball Deutschland denkt, ist es irgendwie für ihn komisch, so. Und das wollen wir tunlichst vermeiden. Und das sehe ich mich in der Rolle, dass ich auch dafür sorge, dass ich das tunlichst vermeide. So. Ich glaube, wo ich den ersten Fehler gemacht habe, ist, vorauszusetzen, dass Leute A, mit meiner Biografie vertraut sind und B, dass ich in irgendeiner Weise meine Situation vergleichbar ist mit einem Isaiah Hartenstein oder mit sonst irgendwelchen wirklich wichtigen Spielern für Deutschland. Also nochmal, wer es nicht weiß, ich habe mit 25 aufgehört, Nationalmannschaft zu spielen. Ich habe vorher 10 Sommer dabei, seit ich 15 war ich dabei, mit 25 habe ich aufgehört. Meine Knie haben wehgetan, das war der Hauptgrund, aber es gab auch Dinge wie, die Rolle wurde sowieso klein, Dennis Schröder ist gerade gekommen und dann gab es irgendwie 10 Minuten für Heiko Schafazek, mich und Basti. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Deutschland 7 Backup-Minuten von mir braucht. Ich dachte, wenn ich was für Deutschland tue, dann arbeite ich ehrenamtlich einen halben Tag in der Pflege oder mache sonst irgendwas wichtig, aber ich glaube nicht, dass sie Basketball spielen von mir brauchten. Und ich hatte auch Bock, andere Sachen zu machen. Also ich war 2014 in meinem ersten Sommer, wo ich nicht Basketball gespielt habe, für die Nationalmannschaft, habe ich nicht den ganzen Sommer an meinem Knie gearbeitet oder an meinem Spiel gearbeitet, sondern ich war 4 Wochen mit irgendwelchen Amigos in Brasilien und habe mir Fußballspiele angeguckt. So. Also es war nicht so, deswegen in meinem Kopf bin ich immer der Erste, der mit dem Finger auf Leute zeigen kann oder sagen kann, der spielt nicht in der Nationalmannschaft, weil ich ja genau das Gleiche gemacht habe. Ich habe aus egoistischsten Gründen die Nationalmannschaft abgesagt, weil ich lange spielen wollte, weil ich besonders gut spielen wollte, weil ich gesund sein wollte für die BBL, und weil ich andere Sachen machen wollte. So, und deswegen ist in meinem Kopf immer so ein bisschen gewesen, ich kann das ruhig sagen, wenn ich das Gefühl habe, einer hat keinen Bock. Oder weil ich habe das ja auch gemacht. Deswegen sollte klar sein, ich finde das nicht verwerflich. Ich verstehe, dass die Leute sich um ihre Knochen sorgen müssen, dass im Zweifel das Wichtige ist, dass sie Geld verdienen oder dass das priorisiert ist. Das ist ja völlig klar. Trotzdem fand ich, als ich das Zitat gesehen habe, erstmals unglücklich. Ich würde sagen, selbst wenn du es machen möchtest, dachte ich mir, dann drückt das doch nicht so klar aus, das sorgt einfach nur für Querelen. Und B, ich finde es einfach super spannend, wie der DBB mit diesem Thema umgeht. Das heißt, wir haben gefühlt von Coach Herbert vorgegeben gesehen. Wir hatten einen Trainer, der sagt, ich habe hier 3 Jahre und ich werde dafür sorgen, dass entweder du kommst zu jedem oder du kommst gar nicht mehr. Jetzt ist dieser Trainer nicht mehr da, aber die Mannschaft, die genau das Gleiche gelebt hat und damit Weltmeister geworden ist, ist noch da. Wir haben jetzt einen Trainer, der 2 Jahre Vertrag hat, der, das wird das auf jeden Fall nicht vorgeben. Wieso Alex Mumbrou daran interessiert sein, dass die Leute sich langfristig committen? Er trainiert eine Eurobasket und im nächsten Jahr hat er kein Turnier. So, das heißt, es ist für mich super spannend, wie gehen wir damit um? Macht das der DBB? Gibt der was vor? Gehen wir ein bisschen zurück in alte Zeiten, dass die besten Spieler sich was aussuchen können? Besonders wenn der Bedarf einfach wieder größer wird. Ja, also wir haben jetzt viele gute Center. In 3 Jahren haben wir vielleicht weniger gute Center. Dann haben wir mit Hartenstein ein absolutes Monster, der vielleicht dann spielt und so weiter. Das war das ganze Ding. Aber wie gesagt, Sorgfaltspflicht verletzt. Erstmal, dass ich meine Situation da überschätzt habe. Und das Wichtigste natürlich, dass ich mir nicht einfach das wirklich angeguckt habe, was er gesagt hat. Also, wenn ich dieses Zitat rumgeistern sehe, ich habe es im Kicker gesehen, ich habe es in der SZ gesehen. Ich glaube, wir bei Magenta haben es auch benutzt.
Na, es war ja, glaube ich, ein DPA, also er hat ja gegenüber der deutschen Presseagentur das gesagt, dann wird das ja so verteilt und dann ziehen sich eben die Medien daraus die Highlights, weil die verpacken natürlich nicht ohne Ende lange Zitate daraus, sondern die verkürzen es dann so.
Genau, genau. Und das macht ja einen Unterschied. Also wenn ich das vorlese in der SZ, ist es quasi, der Auslöser war ein Interview also es kam endlich zu dem Treffen zwischen Mumbrou und Isaiah Hartenstein und ich glaube, die Frage dann darauf war, okay, wie waren die Gespräche mit dem Nationaltrainer, wie sieht's bei dir aus, so. Bei Hartenstein 26, der jetzt gerade überragenden Basketball spielt und mit OKC der Titelfavorit schlechthin ist. So, das ist der Auslöser. Und dann ist trotzdem natürlich genauso, wie wir das Zitat gesehen haben, steht es auch da. Ja? Also es geht darum, ich muss halt sehen, was in den Playoffs passiert. Für Olympia habe ich zugesagt, da will ich auf jeden Fall spielen. Die anderen Sachen muss man halt sehen, wie sich mein Körper anfühlt. Und das fühlte sich tatsächlich an für mich wie dieses Rosinenpickerei, Cherrypicking, was auch immer. Dass da natürlich, wenn du sowas ausdrückst, dass da so der Ton auch die Musik macht, ist ja klar. Also wenn er jetzt bei Dre ist und er sagt, ey, ich weiß, wie krass da eine Mannschaft zusammengewachsen ist. Ich würde trotzdem gerne bei Olympischen Spielen mitspielen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, das in den Kader. Es ist nicht selbstverständlich. So, ich habe das ja darstellen lassen oder so aussehen lassen, als wäre da jetzt jemand, der denkt, er wäre jetzt der NBA-Star und er kommt nicht und er sagt einfach, jetzt habe ich Bock und dann ist er in dem Kader und dann geht er einfach dahin, ohne das differenziert zu betrachten. Und das ist ja einfach... Genau das sollte ich in der Rolle, in der ich hier ausführe, sollte mir klar sein, dass ich zumindest nachfragen muss oder alles tun muss, um so viele Informationen wie möglich darüber zu bekommen, wenn ich über genau so ein sensibles Thema spreche. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe genau das Zitat, wie alle anderen Leute in Deutschland, habe ich genauso stumpf das Zitat genommen. Und auch wenn ich in der Sache immer noch bei dem gleichen Punkt bin, ist es einfach, machen da die Nuancen, machen die Musik und wie entscheidend man das bespricht. Und das habe ich da einfach liegen lassen. Ja. Und noch schlimmer wird es, wenn du dann weiterliest, weil diese kleine Notiz von der SZ geht ja noch weiter. Und die besagt das, was ich gerade vorgelesen habe. Aber die anderen Sachen muss man halt sehen, wie sich mein Körper anfühlt. Und dann redet, ich bin jetzt in einer guten Situation und glaube, bin einer der Top-Bigs in der Liga. Daher, vorher musste ich mich beweisen und war mir meiner Rolle deswegen oft nicht sicher oder ich war verletzt. Jetzt ist es so eine Sache, wo ich mehr spielen will, mehr für Deutschland machen will. Und dann geht's weiter. Ihm sei die Entwicklung des deutschen Basketballs sehr wichtig, das betont er nochmal. Und damit begründet er auch seinen Einstieg als Investor beim Bundesligisten Ratsheim Ulm. Wir wollen Spieler entwickeln und versuchen, mehr Deutsche in die NBA zu bringen. So. Und wenn du das Ganze liest, wenn du sagst, da wird jemand gefragt nach einem Gespräch mit dem Bundestrainer, hey, wie sieht's bei dir aus, wie war das Gespräch? Und er sagt, ey, es war gut, er ist offen, er sagt, bisher war es so, bisher habe ich abgesagt, weil ich mich in der NBA festbeißen wollte, jetzt bin ich auf einer anderen Position, ich habe Bock, was für Deutschland zu tun, sei es Spielausbildung oder sei es, wenn es mir mein Körper ermöglicht, Basketball zu spielen. So. Und wenn ich mir dann vorstelle, dann sitzt der irgendwo in den USA und gibt dieses Interview. Und dann geht er auf Social Media und das Einzige, was er sieht, ist, dass die Leute sich das Maul zerreißen darüber, ob das jetzt Rosinenpickerei ist oder nicht, ob er jetzt nur dieses Turnier aus. Dann würde ich mir denken, boah, wie kann das jetzt wieder das Einzige sein, wo sich Leute in meiner Heimat drüber den Mund zerfetzen bei einem eventuellen Turnier, von dem wir nicht mal wissen, dass wir uns dafür qualifizieren, in 3 Jahren. Und ich persönlich kriege selber eine Push-Nachricht, so DBB-Zoff, der nächste Star, was droht da, so. Es war einfach, das war einfach nicht cool. Das war einfach nicht gut genug. Es war nicht differenziert genug von mir. Und ja, das war einfach, ich glaube, da bin ich einfach meinen Ansprüchen auch einfach für die Rolle, die ich so ausfüllen möchte, hier nicht gerecht worden. Was nicht heißt, dass ich weiter darüber diskutieren möchte und erkennen möchte, wie wir das handeln. Ja? Naja, und da du hast jetzt bisher 7 Worte gesagt, ich habe 1000 Worte gesagt. Ich werde das jetzt nur kurz weiterführen, weil ich habe noch einen geilen kleinen Nugget für dich vorbereitet.
Okay.
Weil am Ende ist der Appell ja auch folgender von mir, glaube ich, dass wir uns alle gut daran tun, uns klar zu sein, dass unser Bezugsrahmen von den meisten von uns Dirk Nowitzki ist.
Der immer kommt.
Der einfach, ich habe das mal nachgeguckt, der 2004 eine EM-Qualifikation gespielt hat. Okay. Er hat als dreifacher All-Star mit 26 eine EM-Qualifikation gespielt und ist dann, war laut Mavericks, durfte er nur die ersten 4 Spiele spielen. Das 5. hätte er verpasst, weil er dann schon wieder Richtung NBA gemusst hätte. Hat es dann aber noch gespielt, damit sie Gruppensieger wären, um eine marginale Verbesserung für irgendeinen fucking Lostop, für irgendwas, für eine EM. Also der Mann hat einfach, das ist das, was wir kennen. Wir kennen aber auch, wir wissen auch, wie er sich jetzt bewegt. Also wir wissen, dass der einfach einen Preis zahlt dafür, für uns jedes Jahr, weil also als irgendwie ging, gespielt zu haben. So. Und ich glaube, wir müssen einfach so ein bisschen umkippen in dieses, wir feiern die Leute ab, die das so machen oder die kommen und nicht, das ist, Dirk Nowitzki kann nicht das Selbstverständliche sein und wir haten auf Leute, die nur jedes dritte Jahr kommen, sondern es muss sein, wir preisen Dirk Nowitzki, aber wenn jemand wie Elias Harris, der auch, glaube ich, seit 2014 nicht mehr gespielt hat, sich entscheiden muss, er muss jetzt auf seine Knie hören und dafür spielt er nochmal seinen besten Euroleague-Basketball 10 Jahre, 12 Jahre später, so, dann ist das genauso fair, dann ist das genauso valide. Und einfach, weil für mich ist, weiß ich, so Detlef Schrempf immer noch einer so der Basketball-Götter, so, ja. Ich meine, Leute kennen sich wahrscheinlich nicht mehr an das Spiel Dead the Threat, 16 Jahre NBA gespielt, dreimal All-Star, zweimal bester sechster Mann und so weiter. Aber wenn der letzte NBA-Star gewesen wäre vor dieser ganzen Schröder, hätten wir, glaube ich, einen anderen Bezugsrahmen. Weil, das ist jetzt die gemeine Frage an dich, Benjamin, er hat von 85 bis 2001 hat Detlef Schrempf NBA gespielt, 16 Jahre. Wie oft war er beim DBB dabei in diesen 16 Jahren?
Generell oder bei großen Turnieren, was meinst du?
Ja, generell. Was auch immer, beides. 16 Jahre NBA. Maschine. 7 Triple-Doubles. Hat mal 23 Rebounds geholt, mal 14 Assists gespielt. Shooter in der Größe. Der geborene Fieberspieler gewesen. Wie oft war er dabei? Einmal. Die Antwort ist, warum? 92 bei
92, ja. Und sonst gar nicht, ja?
Und sonst gar nicht. Okay. Hat davor in seinen Jugendjahren ein paar gespielt, hat dann in seinen 16 NBA-Karrieren nur mitgespielt, um bei den Olympischen Spielen, um an den Olympischen teilzunehmen. Was fein ist, so. Was fein ist. Und was genau das Gleiche für mich immer noch erzählt. Mein Punkt ist immer maximaler Teamgeist über maximales individuelles Talent. Und obwohl Schrempf 92 dabei war, haben sie 93 ohne Schrempf die Europameisterschaft gewonnen. So. Das ist mein Punkt. Und das gilt es, was immer das ist. Diesen speziellen Geist gilt es zu beschützen und wir werden jetzt beobachten, wie sie das machen. Aber wir klammern jetzt erstmal Isaiah Hartenstein aus und beobachten einfach, wie er das macht und hoffen, dass er dabei ist, weil er einfach ein kranker Zocker ist und sich für Deutschland einsetzt und investiert und so weiter. Und wir reden auf jeden Fall dann auch mehr über die coolen Sachen, die er macht, als jetzt nur hier zu sitzen und zu gucken, was er vielleicht nicht macht.
Ja, interessanter Punkt, ne? Aber du könntest ja auch sagen, also 2023 hatten wir auf dem Papier auch nicht den bestmöglichen Kader dabei. Dann wären er und Maxi dabei gewesen. Ja. Und wir sind trotzdem Weltmeister geworden. Ne? So, ja. Also, weil du es gerade gesagt hast, mit 93 Europameister ohne Schrempf zum Beispiel. Ne?
Ja, es ist, das ist ja genau mein Punkt. Am Ende ging es ja auch nie darum, ob ich sage, was Hartenstein macht, ist verwerflich, sondern es ist gefährlich, wenn der DBB wieder, meiner Meinung nach, wenn es keinen gibt, kein Kontrollgremium, weil Herbert ist weg. So, und wenn die Spieler, ich weiß ja auch gar nicht, was die Spieler davon denken. Das ist ja genau der große Punkt. Ich würde am liebsten wissen, was sagt Dennis Schröder dazu, wenn ein Spieler sagen würde, muss nicht sehr Hartenstein sein. Es kann Tristan da Silva sein. Es kann Christian Anderson sein in ein paar Jahren. Wir haben jetzt einfach so viele wichtige Spieler und wenn manche von denen sagen, ey, Olympia ja. Und der Rest, weiß ich nicht. So, was hält ein Dennis davon? Was hält ein Franz davon? Oder was passiert mit Spielern, die schon ihre Knochen hingehalten haben, wie ein Franz, und er sagt, ich mache jetzt mal ein paar Jahre Pause, will dann aber wieder Olympische Spiele spielen. Also dieses ganze Navigieren durch das ist einfach, ist für mich super spannend, weil nochmal das größte Gut bei aller individueller Klasse von der deutschen Nationalmannschaft, das wir gesehen haben, war die Einstellung 2023 vom ersten Testspiel bis zum Finale. Mhm. Und das musst du erschaffen. Das muss der Schlüssel sein, oder das ist der Schlüssel zu allen Erfolgen. Und ja, let's see. Aber wie gesagt, mea culpa, ich war nicht happy mit mir. Ja, weiter geht's.
Da ist er reingeraten in die Maschinerie. Plötzlich Teil der deutschen Presseagentur-Meldung. Ja, Herr Günther, der ehemalige Nationalspieler, stellte im Podcast von Magenta Sport in Frage. Und das, weißt du, was das Geile ist? Jetzt potenziere das mal noch mit 400 Millionen. Und ich bin ja nun kein ehemaliger Nationalspieler, aber wenn du 5 Jahre lang einen relativ großen Fußball-Podcast hast und kriegst sowieso schon immer von den Fans auf die Ohren. Und dann kommt irgendwann Julian Brandt vorbei beim Thema Nuancen. Ne? Und Julian Brandt sagt im Podcast mit einem Augenzwinkern den Satz, ich habe mit meinem Defensivverhalten die meisten meiner Trainer gebrochen. Und das sagt er aber mit einem Lächeln und wir lachen darüber. Und das ist aber dann ein Zitat, was im Text steht beim Kicker und so weiter und was bei Social Media rumgeht und alle Dortmund-Fans drehen komplett am Rad. So, deswegen, genau wie du sagst, auch diese Nuancen, was sagt man, wenn man etwas im Podcast sagt, ist es was anderes, als wenn es dann aufgeschrieben ist, dann muss man im Zweifel eigentlich in Klammern ein Schmunzeln dazu und so weiter und so fort. Alles nicht so einfach. Ich sehe übrigens gerade, das ärgert mich jetzt fast ein bisschen, das wollte ich natürlich eigentlich in Vorbereitung auf diesen Podcast machen. Du hast ja vorhin gesagt, er war bei unserem Boy Dre Vogt im God Next Podcast zu Gast und den hätte ich offensichtlich die ganzen Tage schon hören können. Ich dachte aber, der ist hinter der Bezahlschranke. Also irgendwie, naja, das muss ich dann auf jeden Fall noch nachträglich hören. Da könnt ihr dann auch nochmal hören, was Isaiah irgendwie bei Dre gesagt hat. Günni, das die kleine Vorrede. Ich denke, damit kann ich jetzt erstmal den Besen wieder beiseite packen und wir konzentrieren uns auf den Fahrplan für die heutige Folge. Wir haben nachher noch, ihr habt es schon gelesen, einen Special Guest. Wir haben Marie Güllich nachher noch live zugeschaltet. Endlich mal wieder unsere Kriegerin aus Belém. So habe ich sie abgespeichert, die ja jetzt mittlerweile in Taiwan Basketball spielt, wird sich hier gleich noch mit reinklinken. Wir wollen trotzdem gleich mal bei diesem Thema noch bleiben, weil es ist ja mittlerweile die Auslosung passiert. Und so ein bisschen nochmal ausblicken auf diesen Eurobasket-Sommer. Die Euroleague biegt auf die Zielgerade ein. Christian Anderson soll heute auch noch mal eine Erwähnung finden, der leider jetzt, wo seine erste College-Saison jetzt leider ein Ende gefunden hat vor dem Final Four in der NCAA. Aber wir fangen mit dem DBB-Sommer mal an. Letzte Woche gab es die Auslosung. Und seitdem ist klar, über Tampere in Finnland geht's idealerweise nach Riga in die Endrunde. Erstmal muss man, finde ich, eine Sache dazu sagen. Ich hoffe, du hast nicht den Fehler gemacht wie ich und hast dir diese Auslosung komplett reingezogen.
Natürlich sonst großer Fan von Magenta YouTube-Kanal, aber den habe ich verpasst, leider. Die Auslosung habe ich leider
also,
verpasst.
Also es hat ja auch nichts mit uns und unserem YouTube-Kanal. Also, das war ja einfach die Übertragung, also es war ja einfach das, was die Fieber da brüllte. Das war so wahnsinnig zäh. Das hat sich angefühlt, als Jorge Garbajosa dann da noch so einen 5-minütigen Dialog, Monolog gehalten hat, wie so ein Referat an der Schule, weil er ist halt ein guter Basketballer, aber er ist jetzt nicht der, der vielleicht unbedingt eine Keynote halten sollte, vorsichtig formulieren. Und es hat über eine Dreiviertelstunde gedauert, bis die Auslosung kam. Das sind fast 50 Minuten meines Lebens, die ich nie wieder bekomme. Von der FIBA hoffentlich in irgendeiner Art und Weise nochmal irgendwann entschädigt werde, wobei ich bin mit der WM entschädigt worden. Sei es drum, können wir trotzdem nochmal drüber nachdenken, wie man das mit diesen Auslosungen funktioniert. Im Fußball auch eigentlich gefühlt nie, dauert immer zu lange, sieht nicht gut aus, da ist noch Luft nach oben. Aber egal. Deutschland, Per Günther, in Gruppe B mit den Finnen als Gastgeber, mit dem Partnerland der Finnen, mit den Litauern, mit Schweden, Montenegro und Großbritannien. Bedeutet was?
Ja, bedeutet erstmal Gruppensieg, bedeutet ein ziemlich gutes Niveau, keine Mannschaft dabei, die du einfach so im Vorbeigehen einfach eintütest. Und ich glaube schon in der Spitze, zumindest mit Litauen und auch Finnland zu Hause, schon richtige, richtige Tests, wo du auf jeden Fall auch ein Spiel verlieren kannst. Ja. Ich glaube, erstmal Stimmung, gerade bei Litauen und von Litauen erhoffen sich, glaube ich, alle einfach auch andere Art von Turnier. Gerade wenn wir uns an 22 erinnern, dieses Problem, zwei Big Men. Sabonis hat jetzt schon abgesagt, was auf kurioser Weise ich immer fast positiv finde für Litauen, weil ich hoffe nie wieder Sabonis auf 4 und Valančiūnas auf 5 sehen.
Hast du den Grund mitbekommen? Eigentlich?
Nee.
das dritte Kind ist im Anmarsch und er hat gesagt, also ich glaube, er hat noch nicht zu 100% abgesagt, aber quasi. Ja. Und er hat gesagt, meine Frau schafft es einfach nicht alleine. Ich kann jetzt nicht, das kommt jetzt diesen Sommer, ich lasse sie da mit zwei Kindern und einem Neugeborenen alleine. Und ich glaube, das ist die Argumentation, die dann man auch fair finden kann. Und dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung, wenn man mal ein so ein Turnier verpasst.
Ja, und dann aber ist es einfach, wird sportlich super interessant, weil du hast Jukubaitis, der bei Maccabi, über den wir vielleicht kurz noch sprechen, wenn wir über den über die Münchner sprechen, der jetzt einfach wirklich einer der Shootingstars dieser Saison ist, glaube ich, mit der besten, einer der Spieler, die sich am besten entwickelt haben. Und Matas Buzelis natürlich noch als Name, den man kennt von den Chicago Bulls, der jetzt, wer es nicht so auf dem Schirm hat, in den letzten Spielen, also allein in den letzten, glaube ich, 10 Spielen mal 28 gemacht gegen Dallas mit 9 Rebounds, 6 Assists, 31 gegen die Lakers, also der wirklich einen absoluten Schuss macht und der so ein typischer Spieler sein könnte, der in der NBA spielt, der trotzdem das Fieberspiel schon kennt und der so wirklich so jung und unbefangen das Gesicht von so einer Vorrunde oder von so einem Turnier einfach auch werden kann. Ja, wir sind uns nicht sicher, ob alle Riesennamen dabei sind, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass ein paar von diesen nächsten Shootingstars dabei sein werden und das ist Buzelis natürlich bei Litauen. Und,
die haben ja noch diese College-Spieler Jakučionis. Und Marciulionis, die beide auch ziemlich stark in der NCAA spielen. Ne? Also,
ja, also Top-5-Pick-Project. Also im nächsten Jahr gehen wir davon aus, dass gerade Jakučionis unter die ersten 6-7 auf jeden Fall kommt. Großer Point Guard, also der wird so 1,93, 94 groß sein, hat alles im Gepäck, hat natürlich den Dreier im Gepäck, aber auch wirklich, also ein Scorer. Und dann hast du ja sogar auch coolerweise bei den Finnen noch Murinen, also der ist für 2026 dann eher ein Name. Zumindest da konnten wir kurz mit Danny Jensson, Co-Trainer, sprechen und der glaubt, dass Murinen spielen soll. Also Plan heute ist, dass er spielt, ist glaube ich 18 und ist gefühlt ein Markkanen mit noch ein bisschen mehr Athletik, vielleicht ein bisschen weniger Wurf, aber das sieht auch wirklich aus, als wäre da jemand im NBA Live oder 2K Editor gewesen. Ist einfach ein Riese, leider auch auf der gleichen Position quasi wie Markkanen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit 4 und 5, aber du hast halt in der Gruppe wirklich einfach tolle Fans und spannende Namen, ja. Das ist, glaube ich, wirklich eine super interessante Gruppe.
Ich sehe gerade den finnischen Center vom College, der mit Tristan Anderson zusammenspielt. Federico. muss ich immer wieder und Miro Little und so. Also spannende Gruppe. Ich habe auch übrigens mir mal die Spielereihenfolge angeguckt. Du startest in das Turnier mit Montenegro, hast dann die Schweden, also die beiden, die du aus der Quali quasi auch schon kennst und wo ja auch, die ja zumindest immer auch ähnlich sind wie die Quali-Kader, ne? Mhm. Hast dann Litauen. Litauen ist übrigens Back-to-Back nach dem Schwedenspiel. Dann Großbritannien und das große Finale im Grunde genommen ist dann tatsächlich Finnland. Das ist so die Spielereihenfolge. Und das Gute ist, dadurch, dass jetzt diese Gruppe B ist, die Überkreuzgruppe dazu ist Gruppe A mit den Serben. Mhm. Und wenn du in deiner Gruppe Erster wirst, und wir gehen mal davon aus, dass die Serben in ihrer Gruppe mit der Türkei, Lettland, Estland, Portugal, Tschechien auch Erster werden, dann würdest du den Serben bis zum Halbfinale aus dem Weg gehen. Mhm. Das auf dem Papier stärkste Team, auf das du bis zum Halbfinale treffen würdest, ist der Erste aus Gruppe D. Und das ist die Frankreich- und Slowenien-Gruppe. Und da kommst du aber auch erst in einem Viertelfinale. Warte mal, ich erzähle doch Quatsch. Nee, hier Halbfinale, doch. Also ich glaube, im Viertelfinale triffst du dann auf den, würdest du dann auf die Franzosen treffen.
Also hast du es gerade versucht, einen positiven Twist zu geben, dass wir im Viertelfinale vielleicht Frankreich und im Halbfinale Serbien spielen wollen? Das ist unser Pfad, den du mir gerade starke Mannschaften im Turnier neben uns und die spielen wir dann im Viertelfinale und Halbfinale.
Ja, aber irgendwann musst du sie ja spielen, wenn der Europameister
ist. Ja, fair, das ist der Satz, den wir brauchen. Wenn du das Ding gewinnen musst, musst du es irgendwann auf jeden Fall spielen. Herrlich. Ich mag es ab dem Halbfinale persönlich.
Nein, es ist aber nicht richtig, was ich sage. Wenn die Serben Erster werden, dann triffst du auf die Serben im Finale.
Okay.
Und auf die Franzosen im Halbfinale.
Ah, das ist gut.
So rum müsste es richtig sein.
Das ist gut. Das ist sehr gut.
Okay. Und dann haben wir noch die Gruppe auf Zypern, die ja die Griechen mit dabei haben, mit Spanien, Italien, Georgien und Bosnien. Das ist so ein bisschen wieder, wurde schon wieder von einigen als die Todesgruppe definiert, weil wie bei Olympia hast du auf jeden Fall die Spanier und die Griechen zusammen schon wieder in einer Gruppe. Da waren es ja noch die Kanadier mit dabei. Ich weiß gar nicht, ich finde das eigentlich ganz gut verteilt. Ich mag die deutsche Gruppe echt auch, muss ich sagen, mit dieser Mischung aus Stimmung vor Ort, aus trotzdem auch Tests, genau wie du sagst. Ich bin zufrieden.
Wenn du zufrieden bist, sind wir alle zufrieden, Benni.
Also, ja, ich bin zufrieden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und die Testspiele im Übrigen an dieser Stelle vielleicht auch nochmal mit an die Hand gegeben, die ihr im Übrigen live sehen könnt, wie dann das ganze Turnier natürlich auch bei uns bei Magenta Sport und Magenta TV. 10.8., 10. August in Mannheim gegen Slowenien, 23.8. in Köln gegen die Spanier. Das ist die Generalprobe vor dem EM-Start. Und dazwischen müsste eigentlich auch noch ein Supercup liegen, wenn mich nicht alles täuscht. Bevor es dann am 27. August losgeht mit allen Spielen der Eurobasket 2025 live. Und die Deutschen spielen natürlich kostenlos für alle. Das ist der Weg. Also gehen wir davon aus eigentlich in den anderen Gruppen? Hast du irgendein Gefühl für diese Gruppe C? Mit den Spaniern, die irgendwie ja nicht mehr diese Spanier sind?
Das ist, nee, habe ich nichts. Es ist
irgendwie
so,
Italien.
Die sind alle für mich wirklich auch in einem Topf zu schmeißen. Kannst du einen rausziehen, der ist dann gut und unangenehm, aber ist nicht mehr in der Spitze, nicht mit den anderen, nicht mit Serbien und Frankreich vergleichbar.
Gruppe D, die Franzosen haben Slowenien, Island, Polen, Belgien und Israel. Wembanyama wurde jetzt operiert, da ist noch offen, ob er es vielleicht sogar irgendwie schafft wohl, hat der Nationaltrainer gesagt. Sagen wir mal, er ist nicht dabei. Dann sind die Franzosen immer noch ein verdammtes Brett. Also es ist verrückt, das zu sagen.
Ja, das ist, ja, wie gesagt, es ist auch viel Zukunftsmusik, dann ist es halt über die Tiefe, da fehlt mir immer noch so richtig das eine Gesicht. Wenn du dann am Ende immer noch Fournier hast, so als sein schärfstes Schwert in einem Halbfeldangriff, weiß ich nicht. Natürlich hast du jetzt mit Maledon vielleicht jemanden, der zumindest auf der kleinen Position dem Team ganz anderes Gesicht geben kann, aber let's see. Aber es ist ein neuer Trainer, es ist irgendwie vielleicht so ein bisschen neu, vielleicht kommt jetzt so ein bisschen die Wachablösung, die ganzen Koulibalys und wie sie alle heißen, Risachés. Also es wäre zumindest mal möglich, mit einem neuen Trainer, wirklich mit richtig jungen Gesichtern, dafür zu sorgen, dass du das erste Mal nach gefühlt 15 Jahren nicht das Gefühl hast, du weißt, wer kommt, wenn irgendwie Frankreich spielt. Und es ist eben nicht Batum und Fournier. Mal gucken.
Ja. Und in der deutschen Gruppe B hoffen wir dann auf den Gruppensieg. Sag mal, wir sind noch zu früh dran, ich weiß, um den Kader jetzt da irgendwie durchzugehen und so weiter. Aber kann ich mit dir eine Sache mal versuchen anzudiskutieren?
Sehr gerne.
Was machen wir auf der Aufbauposition? Lass uns da Christian Anderson mal vielleicht sogar mit in den Topf reinschubsen. Sind wir uns einig, dass Dennis Schröder und Nick Weiler-Babb die Gesetzten sind?
Mhm. Ja. Ah, ja, also klar, ja, bei mir ja. Bei Coach Herbert auch. Das Einzige
bei
ist,
mir
was
auch.
Ja, bei dir auch, bei vielen Leuten. Aber du hast halt mit Mumbrou jemanden, so, der so vielleicht so ein bisschen so einen spanischen Hintergrund hat und da vielleicht auch noch was anderes sieht oder vielleicht eher noch so ein. Ich weiß es nicht. Aber am Ende ist es eine Mischung aus Maodo-Kombo, Nick Weiler-Babb-Kombo, Dennis auf der Eins und dann hast du vielleicht noch einen Hollatz, der irgendwo.
Genau, weil das wäre jetzt meine Frage. So, also weil wenn wir jetzt sagen würden, der Lock wären Dennis und Nick Weiler-Babb, ist ja überhaupt die Frage, was machst du mit dieser dritten Position?
Ja.
Du hättest Maodo, du hättest Justus Hollatz. Und was ist denn eigentlich, wenn wir Christian Anderson jetzt in diesen Topf auch nochmal mit reinkippen?
Also ich glaube, dass du dadurch, dass du zwei von denen, dass du Maodo und Nick Weiler-Babb so vielseitig einsetzt oder auf 1 und 2 spielen lassen kannst oder quasi auch als nominelle 2 mitnehmen kannst, dass du deswegen dann eher keinen dritten Point Guard mitnimmst. Also das ist ja die alte Entscheidung, nimmst du 3 mit, wenn du 3 klassische Point Guard hast und sich einer verletzt oder wenn du nur 2 mitnimmst und sich einer verletzt, dann siehst du halt für so ein Turnier doof aus. Dadurch, dass du Kombo-Möglichkeiten ohne Ende hast, glaube ich eher, dass es für den, wer auch immer sich als dritten Point Guard wählt, schon eng wird. Und da sehe ich Justus immer noch vorne und ich glaube, dass es sogar für ihn tricky wird, sich da in den Kader zu schlängeln. Wenn du dann eher wieder guckst, wo nimmst du sonst, das ist immer eine Sicherheitsposition, nochmal durch die Kombo-Fähigkeiten brauchst du das vielleicht weniger und deswegen gehst du wieder in die Richtung Spezialist, also dann ist vielleicht wieder ein Krämer aus einer Sideline-Out-of-Bounds-Situation, den du brauchst und der vielleicht gerade auch Mumbrou einfach da wieder besonders gefällt, dadurch, dass er ihn wahrnimmt, wie er in der spanischen Liga agiert.
Und es ist nicht so, dass du sagst, das könnte schon mal was sein, um Anderson schnuppern zu lassen?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das so. Ich meine, am Ende ist es immer noch, kannst du dann erstmal in Ruhe noch die Jack Cale, Chris Anderson Diskussion aufmachen, wenn du möchtest.
Jack Cale hat jetzt in Serbien nach Ewigkeiten mal wieder gespielt. Der war ja lange verletzt. Er hat jetzt am Wochenende, glaube ich, sein Comeback gegeben und 20 Minuten gespielt. Das habe ich vorhin mal gesehen. Und Anderson würde natürlich mit der, also gut, das ist dann ja tatsächlich gefühlt fast noch ein halbes Jahr hin, bis dieses Turnier ist. Aber der hat natürlich eine Freshman-Saison gespielt. Die sind jetzt mit Texas Tech im Viertelfinale gegen Florida knapp raus. Da hat er auch, obwohl er in der Runde davor so rasiert hat, nur 3 Abschlüsse bekommen und steht am Ende bei 4 Punkten.
Ja, ein tricky Turnier für ihn, glaube ich. Ja. Angeblich war er bei den ersten Spielen schon noch richtig erkältet, auch echt richtig krank, hat trotzdem gespielt, hat quasi 3 schwierige Abende gehabt, also wo er ja auch einfach nicht so richtig zum Zug gekommen ist. Mit mehr Output auf jeden Fall. Ich war 5 von 25 geschmissen von der Dreierlinie, also 20%. Das ist für einen Werfer seiner Qualität natürlich viel zu wenig. Aber du siehst, ich freue mich, dass er so wirklich einen großen Moment hatte auf einer großen Bühne im Elite Eight. Da waren sie, glaube ich, 13 hinten mit 4 Minuten zu spielen. Und dann hat der halt wirklich 3 hintereinander geschossen, hat sie mit eben gebracht in die Overtime, 22 Punkte gemacht. Ansonsten war es, wie gesagt, der Dreier ist gar nicht gefallen für ihn im Turnier und das macht sein Leben einfach schwieriger. Ne? Er ist jemand, der nicht unbedingt über Speed kommt, sondern ist super crafty, hat, wenn er den Ball in der Hand hat, vorm Pick and Roll, er bereitet das so gut vor, hat Jab Steps, hat alles mögliche, Shoulder Fakes und auch in der Zone hat er einiges im Gepäck, spielt gerne noch gegen Kontakt, also hat so kleine Fadeaways, kleine Floater, aber ist eben nicht der, so kein Freak-Athlet, ja, macht nicht viel über Speed, aber wenn du ihn spielen siehst, dann passt er perfekt nach Europa. Also, auch wenn ich will natürlich hoffen, dass er oder auch davon ausgehen, dass er mal in die NBA reinschnuppern wird, so wie er sich. Er hat auf jeden Fall die Fähigkeit, auch sofort in Europa zu spielen. Trotzdem glaube ich, dass eine Eurobasket 2025, dass er da noch keine Chance oder dass es da schwierig für ihn wird, einen Weg in den Kader zu finden.
Glaube ich eigentlich auch. Und trotzdem nochmal Hut ab. Tolle erste College-Saison, Freshman-Jahr, 18 Jahre, 10,5 Punkte im Schnitt und über die Saison gesehen dann doch fast 40% von draußen, ja. Ne, bei über 5 Versuchen.
Ja, der ist ein Sniper. Er ist wirklich ein Sniper. Und deswegen kann er auch kommen. Er hat ja auch Off-Guard gespielt. Also natürlich in Oak Hill und in seiner Jugend quasi Point Guard auch für DBB, die ganzen Jugendteams, sei es bei der U16B Europameisterschaft, wo er MVP geworden ist, oder 2018 Europameisterschaft, U18 Europameisterschaft, wo er sie gewonnen hat als MVP. Immer Point Guard. Im College spielt er quasi klar auf der 2, einfach weil er das auch kann, weil er eben auch so ein guter Spot-Up-Spieler ist, ja.
Wer ein Gefühl für ihn bekommen will, es gibt das ein oder andere Highlight-Tape auf YouTube. Da sieht man dann auch nochmal den ein oder anderen richtig fiesen Bullet Pass. Und man sieht einfach in gefühlt jeder Aktion, das ist so ein Unnatural Confidence-Spieler, ne? So ein untypischer deutscher Nationalspieler, könnte man fast sagen.
Der wird uns viel, viel Freude bereiten in der Zukunft.
Ja. Aber eben dann vielleicht erst in den Jahren nach der Eurobasket. Das unser kleiner Blick auf die Herren. Wir wollen aber natürlich, zumal sich Marie gleich hier dazuschaltet, auch nochmal darauf hinweisen, dass wir ja in diesem Sommer nicht nur die Eurobasket der Männer, sondern auch die Eurobasket der Frauen im Angebot haben. Die geht am 18. Juni los, gibt es live bei uns zu sehen. Und auch davor gibt es Testspiele. 31. Mai in Bamberg gegen Tschechien und 6. Juni in Heidelberg gegen die Türkei. Und jetzt machen wir ein kurzes Päuschen, sind gleich zurück mit Marie Gülich live, also zumindest für uns aus Taiwan. Und dann können wir nämlich mit ihr auch mal über die ja mittlerweile ausgeloste Gruppe sprechen. Gönni! Kriege ich von dir das, was ich von dir immer hören möchte, wenn hier besondere Menschen im Podcast zu Gast sind? So ist das wohl. Marie Gülich, herzlich willkommen bei uns. Willkommen zurück.
Hallo. Dankeschön, ich freue mich.
Wir freuen uns, dass du da bist. Und das hat jetzt gute Tradition schon, dass wir unsere Topspieler und Spielerinnen, die sich in Asien herumtreiben, einmal zu uns in den Podcast reinholen, um rauszufinden, wie das denn da so ist. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit mit JT ein bisschen darüber geplaudert, wie denn die Japan-Experience ist. Jetzt wollen wir natürlich auf die noch etwas, zumindest für mich, noch etwas besonderere Experience zu sprechen kommen. Du verdienst mittlerweile deine Brötchen in Taiwan. Und ich muss irgendwie erstmal versuchen zu verstehen, wie das dazu gekommen ist, dass man am Ende in Taiwan Basketball spielt. Erklär es uns.
Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren, um ehrlich zu sein. Und wir haben halt so ein bisschen den asiatischen Markt einfach geguckt. Und nach Olympia wollte ich eh eine Pause machen. Und da ist uns die taiwanesische Liga aufgefallen, weil die erst im Januar anfängt und bis Mai geht. Und das hat perfekt gepasst. Mhm. Genau, und dann habe ich auch eigentlich sofort ein Angebot bekommen. Hier gibt es nur 4 Teams, also man hat nicht so viel Auswahl. Und genau, so ist alles entstanden. Und genau, ich wollte einfach was Neues machen. Und das war so das Ziel für mich dieses Jahr.
Geil, 4 Teams. Ich glaube, du bist auch, wenn ich es richtig gesehen habe, ich weiß nicht, ob diese Kaderliste, die ich da gesehen habe, komplett aktuell ist. Du bist, glaube ich, die einzige Ausländerin im Team. Wie ist denn die ganze Erfahrung innerhalb des Vereins, innerhalb der Mannschaft, auch innerhalb der Stadt?
Ich liebe es hier. Also wirklich, bin so froh, dass ich mich dazu entschieden habe, hier hinzukommen. Also meine Teammates sind die süßesten Menschen, wirklich. Also ich kann mich einfach nur glücklich schätzen. Viele von denen sprechen recht gut Englisch. Und selbst wenn sie nicht Englisch sprechen, geben sie sich so viel Mühe, dass ich mich wohlfühle und dass ich eine gute Zeit habe. Und zum Glück habe ich eine Amerikanerin auch bei mir im Team. Die ist Taiwanesin, aber in Amerika aufgewachsen. Aha. Und dadurch habe ich halt immer jemanden, wo ich halt keine Sprachbarriere habe. Genau.
Kannst du mir kurz den Spielmodus erklären mit 4 Teams bis Mai? Was macht ihr? Macht ihr, spielt ihr Back-to-Back-to-Back-to-Backs oder spielt ihr so jeden 8 Mal? Oder?
Also wir spielen jedes Wochenende die ganze Liga, Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Und im Januar haben wir einfach an allen 4 Wochenenden gespielt und dann hatten wir im Februar ganz frei.
Ein Final Four, Pokal dann oder was?
Genau. So ungefähr. Genau, also ich habe es ganz lange nicht verstanden und verstehe auch immer noch nicht das Konzept von den Playoffs jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber wir sind auf jeden Fall schon im Finale.
Ihr seid qualifiziert.
Genau, wir sind, ja. Achso, okay. Wir sind im Finale, aber wir haben noch einen Monat, den wir spielen müssen. So.
Okay,
guck an. Also, aber das ist tatsächlich interessant. Ja. Bei JT haben wir gelernt, in Japan wird einfach immer Back-to-Back gespielt gegen die gleiche Mannschaft in der regulären Saison. Bei dir wird einfach immer die ganze Saison gespielt und dann geht es wieder von vorne los. Die Back-to-Back-Nummer war nichts für dich, Günni. Diese Nummer jetzt, die ist wie für dich gemacht.
Was soll das denn? Nein, ich finde das großartig. Ich finde das sehr gut. Wie weit sind die 4 Teams denn auseinander? So, ist das wenigstens so, dass man... Seid ihr in der Nähe oder so? Wie muss ich mir das vorstellen? Seid ihr irgendwo? Spielt ihr, habt ihr so Nord, Süd, Ost, West? Wie heißt denn die Stadt zum Beispiel?
Ich wohne zum Beispiel in Taipei City und alle Teams sind in Taipei City Area. Und man spielt aber nicht in Heimhallen, sondern man spielt in städtischen Hallen. Und das heißt, jeden Monat spielt man in einer anderen Stadthalle. Mhm. Sozusagen. Cool. Also es gibt keinen Heimcourt sozusagen. Macht das Sinn? Ja. Also es ist halt wirklich, fühlt sich an, wie, als würde man jedes Wochenende einfach so ein Turnier spielen, so richtig random. Ja.
Der Basketballzirkus, der da durch Taipei und Taipei weiteren Distrikt zieht, das ist ja wirklich, was wir alles für Modi, Basketball-Modi kennenlernen. Es ist einfach fantastisch, dass ihr die Welt unsicher macht und uns so ein bisschen mitnehmt, was in der Basketballwelt so abgeht. Wir konnten auf jeden Fall noch sehen, dass, wenn man in Taiwan Basketball spielt, und wir können an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, dass wir hier immerhin auch mit der Topscorerin der Liga gerade sprechen, man hat offensichtlich nebenbei auch noch die Zeit, akademisch noch aktiv zu sein. Du hast deinen nächsten Abschluss gemacht mit dem besten, ich weiß nicht, Günni, wann ich das letzte Mal einen so guten Wortwitz von einem Sportler oder einer Sportlerin bei Social Media gesehen habe. 1 degree hotter, das ist, come on.
Das ist super strong. Ich fand deinen Spruch schon gut, ich war aber noch begeisterter von den Videos. Gut, ja, von dem Rave einfach. Das ist der Promotion-Rave gewesen. Das sah ja nach einer wildesten Party aus. Zu Ehren deines Master-Degrees.
Ganz ehrlich, ich wollte eigentlich nur in einer Bar meinen Master feiern, also so Graduation-Party mit meinen Freunden und meinen Teammates. Und genau, da war ein Freund von einer Freundin mit dabei, der die Inhaber von einem Club hier kennen. Und dann sind wir in diesen Club gegangen, hatten einen Tisch. Und auf einmal war dann... einfach mein Bild überall mit Congratulations und alle sind komplett ausgerastet. Also es war so voll, ich war so, was passiert hier gerade? Also ich war selber komplett unvorbereitet. Aber genau, halt mega süß. Deswegen meine ich, die Leute hier sind einfach so süß, weil die sich so einfach richtig viel Mühe geben und auch so einfach Bock haben, einen zu feiern und mit einem zu feiern. Und das war halt, Das war richtig cool, es hat richtig Spaß gemacht.
Der Abschluss ist Sport and Performance Psychology. Mm. Ist das etwas, was dann auch irgendwann nach der Basketballkarriere, also das wirst du ja nicht umsonst gemacht haben, sondern irgendwie auch mit dem Hintergedanken?
Genau, also am Anfang habe ich angefangen, ich habe jetzt fast dreieinhalb Jahre dafür gebraucht, weil ich halt nur remote immer studiere. Mit der Saison und allem kann ich es halt nicht fulltime machen. Deswegen hat es richtig lange gedauert, so gefühlt für mich. Deswegen bin ich jetzt noch umso stolzer, dass ich jetzt fertig bekommen habe, um ehrlich zu sein. Und am Anfang halt wollte ich einfach was machen, was mich interessiert. Und jetzt würde ich voll gerne auch nach meiner Karriere einfach in den Bereich mehr eintauchen. Und weil ich einfach merke, wie viel mir das auch einfach hilft, mehr über so Mental Skills Bescheid zu wissen, wie ich mir selber helfen kann, wie ich meine Emotionen regulieren kann, wie ich besser recovern kann. Emotional und mental und ich merke einfach, wie wichtig das auch einfach ist für den Sport und für Performance an sich selber. Ja,
Ja, krass, super interessant. Ich habe hier auf meiner Liste noch zwei Punkte stehen, weil wenn ich das richtig gesehen habe, Marie, also es gibt der eine Punkt, den kann man in zwei Richtungen interpretieren. Entweder dich hat ein Doku-Team besucht oder du wirst Reality-TV-Star. Es waren auf jeden Fall viele Kameras um dich herum. Was davon stimmt?
Nee. Genau, der NDR hat angefragt, ob die eine Doku über meine Reise nach Taiwan mit mir machen können. Und das fand ich richtig, also ich habe mich richtig drüber gefreut. Und genau, deswegen kommt demnächst eine Doku über mich raus und meine Karriere, Basketball in Deutschland und mein Weg nach Taiwan. Und die kommt nicht nur demnächst raus, die kommt sogar nächste Woche raus, am 8. April. Mm. Genau. Und da kann man dann auch sehen, wie ich hier lebe, was ich hier erlebe, wie die Spiele sind. Man sieht so ein bisschen meine Teammates, die Dynamik. Genau, also alles, was man so einfach erzählen könnte, kann man dann einfach in dieser Doku mitbekommen. Und genau.
Ah ja, Gönni, du bist ja nun, also über mich wurde noch keine Doku gemacht. Du kennst das. Was sind die wichtigsten Takeaways? Worüber könnt ihr beiden Dokumäuse euch jetzt unterhalten? Was war für dich kompliziert? Kriegt man eigentlich wirklich, das wollte ich tatsächlich immer mal fragen, kriegt man es hin, irgendwann auszublenden, dass da Kameras sind?
Jein. Ich glaube, je nachdem, wie groß das Budget ist von den Menschen, die Dokus machen. Also bei mir war das ja ein sehr, sehr freundlicher Student, der seine Abschlussarbeit an der Filmhochschule gemacht hat. Mhm. Und der hat dann natürlich nur Budget für... Der muss sich ja seine Kameras ausleihen, Licht ausleihen und das Ganze. Und dann hat er vielleicht 6 Tage, wo er wirklich dann vor Ort ist. Das heißt, dann ist es jetzt nicht so, dass er mich auf Schritt und Tritt begleitet und es gibt 5 Teams und irgendwie, ich verliere mich oder ich vergesse es irgendwann. Sondern bei mir war es schon so, okay, ich weiß, Tim ist heute da, Drehtag. Das ändert jetzt bei mir nicht sonderlich. Ich habe jetzt nämlich nicht hübsch gemacht oder so, aber ja, es ist nicht so, als ist jemand so richtig immersed bei mir zu Hause über viele, viele Zeit.
Okay, Marie, wie war das denn bei dir?
Also bei mir war es cool, weil wir in Deutschland angefangen zu drehen und wirklich dann recht kurzfristig auch meine Abreise, wie ich gepackt habe, meine Abreise und dann habe ich hier in dann habe ich hier in Taipei ganz viele Videos für mich selber gemacht und immer mal wieder was gedreht, immer wieder was aufgenommen, was ich hier so erlebe. Also es gibt auch ganz viel so, wie sagen wir, so Videotagebuchmäßig. Genau. Und dann waren die sogar auch hier vom NDR für 5 Tage und haben mich an einem Spielwochenende begleitet und wir waren zusammen auf dem Nachtmarkt, einfach in der Stadt unterwegs, ganz viel zusammen erlebt und genau, es war mega anstrengend, die 4 Tage, wo die hier waren, weil man spielt und dann ist man direkt danach, okay, wir müssen jetzt drehen und wir müssen die Sachen reinbekommen, aber es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ja.
Ah ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf das Endwerk, das werden wir natürlich vor allem, Abteilung Basketball ist ja nun auch im inoffiziellen Marie Gülich-Fanclub sehr weit vorne, werden wir uns reinziehen. Wir wollen natürlich mit dir auch nochmal den Blick, wir haben schon über die Nazio der Herren ein Wort verloren, wir freuen uns natürlich auch auf den Nazio-Sommer mit dir und deinen Kolleginnen. Auch da ist die Auslosung mittlerweile passiert mit Spanien, Schweden und Großbritannien und dann eben im Idealfall der Endrunde in Piräus. Was waren deine Gedanken zu dieser Auslosung? Nimm uns mal mit rein. Wir sind natürlich ehrlicherweise dann bei Schweden und Großbritannien. Da fällt es mir schwer, das so richtig zu ranken. Ich kann mal aufs World Ranking gucken, aber nimm uns da mal mit.
Also ich freue mich sehr über Spanien, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ja vor 2 Jahren in der EM gegen Spanien dann verloren. Und ich glaube, jetzt nochmal gegen Spanien in so einem großen Turnier zu spielen, ist für uns einfach cool, weil wir uns nochmal auf eine andere Art und Weise messen können. Weil ich glaube, wir sind nochmal so viel mehr gewachsen und besser geworden, dass wir, glaube ich, da jetzt einfach besser mithalten können. Und darauf freue ich mich einfach sehr. Und dann Großbritannien und Schweden. Schweden kann ich ganz ehrlich ganz schwer nur einschätzen, weil ich habe auch noch nie gegen Schweden gespielt. Aber ich glaube, jeder, der sich halt für die EM qualifiziert, man muss sich einfach darauf vorbereiten, man muss die Gegner wirklich ernst nehmen. Und Großbritannien ist immer, die sind eigentlich schon talentiert und haben sehr, sehr gute Spielerinnen auch. Die haben die letzten Jahre nicht so gut zusammen gespielt, aber die haben jetzt auch einen neuen Coach. Deswegen gehe ich davon aus, dass die sich besser, also dass sie auf jeden Fall in das Turnier kommen und mit höheren Zielen auf jeden Fall reingehen als davor die EM.
Ja. Aber das klingt doch fantastisch. Also so ein bisschen so hatte ich mir auch das erklären lassen. Und dann freuen wir uns darauf, wenn ihr da rasiert bei diesem Turnier. Ich habe jetzt ein Power-Ranking von der FIBA gesehen für die Europameisterschaft.
Ja.
Nummer 3 hinter Frankreich und Belgien.
Ja, Mann.
Es geht voran. Oh,
ich habe richtig Bock. Also ich habe wirklich richtig Bock. Und unser Ziel ist es, eine Medaille zu gewinnen. Und ich glaube, also wir sind alle richtig motiviert, wir haben alle richtig Bock, einfach dieses Turnier zu spielen, vor allem in Deutschland die Vorrunde. Einfach schon zu wissen, dass Samstag und Sonntag die Tickets einfach ausverkauft sind, ist einfach so geil und da freue ich mich einfach richtig drauf.
Ja, wir uns auch, wir werden das mit allen Kameras, die uns zur Verfügung sind, dann abbilden und freuen uns, wenn wir dich dann auch wieder hier in Deutschland sehen. Wie gesagt, jetzt können wir mal einen Eindruck dann demnächst auch bekommen von dir im Doku-Format und dir steht die Tür zur Abteilung Basketball natürlich immer offen, Marie. Erstmal genieß die Zeit da noch. Das klingt alles sehr, 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 sehr schön. Genieß es und dann freuen wir uns auf den Sommer mit dir.
Vielen Dank. Danke und viel Spaß jetzt noch.
Danke.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Da sind wir wieder zu zweit, liebe Freunde. Was ist denn da? Also es kann es eigentlich sein, dass unsere lieben Freunde aus Asien die absoluten Basketball-Formatkönige sind?
Definitiv, ich bin begeistert. Ich würde am liebsten noch, ich weiß nicht, haben wir noch Menschen, die wir anrufen können in Asien, die noch spielen?
Wir schubsen da auf jeden Fall im Laufe der nächsten Jahre von Abteilung Basketball noch ein paar Spieler und Spielerinnen rüber. Wir wollen
ich
noch wissen.
Ich habe eine derbe Ohrfeige von ihm bekommen, als sie gesagt hat, dass sie sich schämt, dafür 3,5 Jahre studiert zu haben, weil es aus der Ferne war und sie das von zu Hause intrinsisch motiviert machen musste. Ich weiß nicht, ob sie wusste, dass ich 9 Jahre lang für meinen pisseligen Wix-Bachelor gebraucht habe. Okay.
Ja, das ist, aber du hast andere Qualitäten. Zum Beispiel bist du wahnsinnig gut drin in der Euroleague der Männer. Das ist jetzt nochmal das Thema, was wir hier zum Ende, oder? Oder fehlt noch was?
Die perfekte Überleitung, du warst kurz davor. Du hast auch andere Qualitäten, zum Beispiel die ein oder andere Theorie.
Oh, okay.
Benni, bist du vertraut mit dem Per-Günther-Theorem, das da heißt, die Affe-mit-Hut-Theorie?
Ja, natürlich. Und ich habe in dieser Woche hier auf meinem Zettel stehen, dass sie offensichtlich nicht ganz immer greift. Oder ganz kurz, wobei sie hat kurz gegriffen bei
Alba. Nein, nein, nein. Was ist die Affe-mit-Hut-Theorie? Was ist sie?
Du kannst die ersten ein, zwei Spiele auch einen Affen mit Hut hinstellen und es wird einen Effekt geben. Aber Und ich weiß nicht, ob sie weitergeht.
Und wenn du wissen willst, ob der neue Trainer wirklich gut ist, musst du die ersten 3 Spiele abwarten.
Oh, okay. Dann ziehe ich mal wieder meinen.
Das ist die Affe mit Hut, darum geht es. Es geht darum, Effekt ist garantiert. Aber ist es vom Trainer? Ist ein Mann ein guter? Oder ist es einfach nur, weil die Spieler selber jetzt wieder Bock haben oder weil der Alte weg ist? Das ist die Frage. Und man findet es in den ersten 3 Spielen nicht heraus. Und deswegen könnte man auch an die Seitenlinie ein Kapuzineräffchen mit Clipboard und Hut setzen. Das ist die Affe-mit-Hut-Theorie. So, jetzt schauen wir uns mal kurz die ersten 3 Spiele nach Trainerwechsel von Alba Berlin an. Benni, was ist passiert?
Sein allererstes Spiel war Baskonia.
Was machen Sie mit Baskonia?
Gewinnen Sie mit 7? Ja. Pitch Patsch. Dann kommt Braunschweig in der Liga. Gewinnen Sie richtig deutlich. 25, Pitch Patsch. Warte, 35 sogar, glaube ich, ne? Ja.
35 für Braunschweig. Dann Panna, lange geführt, hinterher noch verloren. Und was machen wir? Oh, ich sitze selber hier. Ich bin der Gründer dieser Theorie und ich sitze selber hier in diesem Podcast und sage, oh, jetzt aber, Alba, Endspurt, schaust dir an. Ja, das wird doch richtig gut aus. Jetzt kommen sie zusammen. Und was passiert dann? 3 Spiele vorbei?
Dann geht's aber richtig in die Binsen. Dann verliert man gegen Würzburg, wenn auch knapp. Man verliert gegen Partizan. Man kriegt gegen Virtus Bologna aber dermaßen den Skalp abgenommen mit 64-108 und verliert jetzt am Montag auch noch in Heidelberg. Hat damit, wenn wir das Panna-Spiel mit einberechnen, 5 Pflichtspiele in Folge verloren. Ist in der Liga 14. mit einer Bilanz von 11-13. Und deine Theorie bleibt bestehen.
Es ist wirklich, also nochmal, es wäre natürlich cooler gewesen, wenn ich selber meine Theorie vor Augen gehabt hätte und vielleicht noch sogar nach dem Braunschweig-Spiel hier gesessen hätte und gesagt hätte, Leute, Ruhe bewahren, wir wissen 0,0, ob sich hier irgendwas bessert. Es ist die Affe mit Hut-Theorie, das Limit ist noch nicht abgelaufen. Aber nein, ich habe selber den Juice getrunken, den neuen Alba-Juice und bin bestraft worden. Immerhin, die Theorie ist gültig, natürlich wird sie ein oder andere Mal aussetzen, aber das ist schon ein Paradebeispiel. Aber
also Bologna, jetzt mal ganz, wir sind ja am Freitag, sind wir ja in Berlin, wenn Olympiakos zu Gast ist. Mhm. Reden wir auch gleich noch kurz 2 Sätze drüber, die sind ja auch gerade ein bisschen am Struggeln auf einem ganz anderen Niveau als Alba, fairerweise. Aber du verlierst gegen Bologna zu Hause mit 64-108. Den vorletzten. Wir haben einige Menschen geschrieben, die in der Halle waren, die wirklich, also die sind, du bist noch nicht mal sauer, wenn du da rausgehst, du bist einfach nur noch enttäuscht.
Oh, das Schlimmste, ja? Okay.
So, und das ist das Schlimmste, was es gibt. Und jetzt, wir haben über alles geredet, wir haben mit ihm auch Reda in Live-Sendungen gesprochen und so weiter, und Kader nicht fit und so weiter und so fort. Jetzt ist die Band mal zusammen und trotzdem verlierst du mit 64-108 und du hast irgendwie jetzt gegen Heidelberg fast 30 Punkte von Janni Wetzel und verlierst das Spiel und kannst irgendwie überhaupt kaum hindern, dass der Gegner zu deinem Korb durchkommt und so. Es ist einfach eine richtige Kacksaison.
Also können wir kurz mal auf diese Situation, in der wir uns jetzt befinden bei Alba. Es ist für mich so, als hätte man sich verlaufen und man steckt jetzt wirklich so im Dickicht. Du spielst ja so ein Spiel gegen Heidelberg, ist vielleicht kein Do or Die, aber es kommt dem Ganzen schon sehr, sehr nah. Erstmal willst du ja sofort, so schnell wie möglich, die Fans wieder auf deine Seite holen. Es ist das Spiel nach dem Horrorspiel. Die Reaktion wird gefordert. Und dann ist es einfach so ein Ding, wer spielt nicht? Spaniolo, Olinde und Baker spielen nicht. Das ist schon mal so, ja, wir rotieren munter weiter. Wir haben ja mal darüber diskutiert, ob diese Minutenverteilung konzeptionell ist. Das wurde uns quasi bestätigt, würde ich sagen. Also wir haben zumindest von intern gehört, dass ja, es ist quasi, es gibt den Ansatz einer, was ich, datenoptimierten Energieallokation. Also wir wollen viele Spieler und alles perfekt ist. Während des Spiels gibt es quasi Live-Daten zum Herzschlag der Spieler, zur Herzschlaggeschwindigkeit der Spieler. Und darauf wird dann im Zweifel auch reagiert. Du hast jetzt eben in so einem Do-or-Die-Spiel Spaniolo, Olinde und Baker nicht dabei, wo ich mich frage, gibt es irgendeine Hierarchie oder sitzen einfach immer 3? Dann spielen nur die Nachverpflichtung angeguckt. Die Nachverpflichtung auf den großen Positionen. Kessens von Paris für die BBL geholt, McCormack und Baker. Kessens mit 11 Minuten, McCormack mit 4 und Baker spielt gar nicht in so einem Spiel. So, Janni Wetzel, du sagst es gerade, spielt 23 Minuten, ist mit plus 16, der muss auf der Bank sitzen und denken, ich gewinne doch gerade mit 16, was passiert hier? Hat sich 9 von 12 aus dem Feld, plus 16 und spielt dann eben halt 23 Minuten, die Hälfte des Spiels. Ja. Und dann hast du noch 2 irgendwie große, die gar nicht spielen. Also bei der Guard-Rotation weißt du sowieso nicht mehr, wer ist. Du hast jetzt leider auch nicht mehr Hermansson, der sich absetzt von diesem Ganzen. Also der sagt, wo du sagst zumindest, das ist der Kopf. Auch weil wieder so ein bisschen diese defensiven Probleme hat von letztem Jahr. Also ich weiß jetzt gar nichts mehr. Du hast jetzt irgendwie 15 Spieler, von denen ich bis auf Wetzel wahrscheinlich auf keinen zeigen kann, der sagt, wo du sagen kannst, der ist gerade richtig im Juice. Du rotierst wild herum. Und wie gesagt, der Trainereffekt ist ja einfach derbe verpufft, sodass du wirklich, ja, also sie können auch immer noch 9. werden oder 8. werden. So, und sie können immer noch ein super toughes Out sein. Aber es kann eben auch tatsächlich zu einem Erstrunden-Matchup, entweder sie verpassen die Playoffs oder es wird ein Erstrunden-Matchup mit Münchner Bayern. So, und was ist also, hier los?
Und sind wir ehrlich, also da ist es auch noch ein Weg zu gehen bis dahin, ne?
Ja.
Also mit 11 ja, und 13 jetzt.
Also du hast immer noch Rostock, so, die jetzt, glaube ich, gerade Zehnter sind.
Und ja, aber trotzdem, Spiel,
ja.
Trotzdem ist Alba dieses Jahr auch international so. Und ich weiß, die Euroleague-Saison endet dann, aber boah, ich weiß aber, es nicht, Mann. Ja.
Wie hast du dich in diesem Kader so verrannt? Oder was? So?
Ja. Ich mein, also ich die Guard-Rotation, das habt ihr ja auch angesprochen, ne? Auch Lukas Feldhaus weist uns immer mal wieder darauf hin, dass das, du hast ja auch mehrfach gesagt, die ist auch so über. Aus, oder so krass ausstaffiert, wenn alle gesund sind. Und jetzt guckst du dann auch wieder drauf. Ne? Hermansson knapp 24, Thomas 22. Procida 17,5, Delo 22,5, Matisek 18,5, wo man so denken hätte können, vielleicht passt der so irgendwie in dieses Kaies-Korsett ganz gut rein. Dann hast du noch McDowell White mit 15,5. Ja, also ja. Es hat sich mittlerweile auch total festgesetzt in meinem Kopf, wenn ich ja, Alba Spiele, Boxscores angucke.
Ja, und du spielst dann einfach, es ist so fast typisch, ja, Heidelberg spielt eine gute Saison.
Sehr gut zusammengestellter Kader.
Ja, wunderbar, aber es ist so dieses einfache, ja, die können keine superschnellen Guards vor sich halten, dann ist es ein Horn, der einfach regelmäßig in die Zone kommt, aber dann ist es auch mal ein schnelles Abrollen von Kessen, Marcel Kessen in dem Fall, dass sie überrumpelt, oder es ist dann eben Viertel, im zweiten Viertel, wo dieser, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Mike Sell oder...
Ja, Meixel. Ja,
Meixel, der gute alte Meixel, der dann einfach im zweiten Viertel 1 gegen 1 spielt die ganze Zeit. Und du siehst aber gerade gegenübergestellt auch immer mal wieder ein defensives Highlight von Heidelberg. Eine Rotation, die mit einem Block ausgeführt würde von einem Perimeterspieler. Oder es ist ein langer Arm oder es ist Ultraspeed im Fastbreak. Und das ist alles das siehst du einfach nicht bei, Alba. So, wenn du die Augen zusammenkneifst, dann sieht es halt einfach viel gleich aus, was du so einfach da so anzubieten hast.
Ich habe den Glauben daran verloren, dass Alba national die Saison noch einigermaßen retten kann. Der ist mittlerweile bei mir völlig abhanden gekommen. Ganz im Gegensatz zu dem, was das andere deutsche Team abzieht. Wir sind in der vorletzten Woche der Euroleague-Hauptrunde und weiterhin kämpft der FC Bayern München um die Top 4, um den Heimvorteil. Hat die richtige Reaktion gezeigt auf die Niederlagen gegen Efes und Baskonia mit zwei dicken Siegen in der vergangenen Woche. In Barcelona knapp gewonnen. Wilde Woche und dann Partizan geschlagen. Jetzt ist man Fünfter, spielt jetzt bei Maccabi, dann zu Hause gegen Fenerbahce. Der Donnerstag, ich kann euch allen nur empfehlen, die Konferenz einzuschalten ab 20 Uhr. Denn die Bayern bei Maccabi und die beiden direkten Konkurrenten um diesen vierten Platz mit Panna und Monaco, die spielen direkt gegeneinander und nehmen sich also zumindest dieses Spiel gegenseitig weg. Und dann spielt Panna noch gegen Svesta und Monaco noch bei Asvel. Das ist die Ausgangslage.
Das ist einfach wunderbar. Das ist einfach wirklich wunderbar. Das Einzige, was nicht ganz so wunderbar ist, dass Maccabi sich irgendwie jetzt wirklich noch als unglaublich schwieriger Gegner erweist. Es gab Wochen und Monate, da hätte man das Spiel gesehen und gesagt, okay, dann hast du beim 33. Spieltag auf jeden Fall noch eins, was du im Vorbeigehen mitnimmst. Letzten 7 Spiele von Maccabi, die schlagen Fener zu Hause mit 22. Dann gewinnen sie, glaube ich, dann gewinnen sie bei Asvel mit 7, dann gewinnen sie mit 3 gegen Monaco, dann gewinnen sie gegen Bologna mit 10, also gewinnen 4 hintereinander und jetzt mit Panna, verlieren sie gegen Panna mit 7 und verlieren mit 2 in Efes, das heißeste Team der Liga. Also es ist gerade wirklich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, bei Maccabi zu gewinnen. Nichtsdestotrotz, du hast auch mit Fenner am letzten Spieltag ein gewinnbares Spiel und die Hoffnung auf Platz 4 und vielleicht Heimvorteil in den Playoffs, in der Playoff-Serie im SAP-Garden, vielleicht ein vermeintliches Spiel Fünfter, lebt noch. Und das ist absoluter Wahnsinn, dass wir hier sitzen und davon sprechen.
Panathinaikos, da hat Ataman mal wieder das Medienkarussell gefahren, nachdem man am Freitag gegen Paris verloren hat, gegen einen überragenden TJ Shorts, 20-9-14, fast ein Triple-Double. Seba Herrera, Junge, wieder 10 Punkte.
Ja.
Und Pana fährt noch ein Comeback, das reicht aber am Ende nicht. Und dann war die Aussage von Ataman, die Spieler kommen zu mir, wir spielen zu viel, ich bin verletzt, ich kann nicht spielen. Keiner soll hier über Abu Dhabi nachdenken, obwohl er immer wieder davon sagt, dass sowieso alle wissen, wer am Ende das gewinnt. Also so ganz stringent ist er in seinen Aussagen auch nicht. Aber er hat jetzt gemerkt, jetzt muss er hinten raus, wenn man den Heimvorteil schon haben will, und es ist einer am Waka, muss er schon auch nochmal die eine oder andere Strippe ziehen über die Medien.
Das muss er gerade, weil Monaco ist das, wo ich glaube ich wirklich am weitesten daneben lag. Ich habe sie ein bisschen strugglen sehen, ob auch der Ankunft von Daniel Theiss, hätte nicht gedacht, ich war mir sicher, dass Daniel Theiss gut spielt, hätte nicht gedacht, dass er so einen riesen Impact hat. Wer hat, egal wo du hinguckst, es wird in der Juli quasi nur noch von ihm gesprochen, zu Recht. Sie haben jetzt Fenner mit 10 geschlagen, Žalgiris Thorsen mit 10 geschlagen und jetzt bei Olympiakos gewonnen mit 3. Also sie haben dieses brutale Restprogramm bisher absolut gemeistert und das ist für mich vielleicht so die größte Überraschung mit dem strauchelnden Piräus in den letzten Wochen. Aber ja, ich dachte immer, Monaco wäre vielleicht die Mannschaft, die du aus München-Sicht wirklich willst. Ich glaube, dass irgendwie immer noch, manchmal dauert es bei mir lange, bis ich eines Besseren belehrt werde. Aber wie gesagt, diese 4-5-Serie, das wäre einfach purer Wahnsinn. Oder vielleicht dann eben auch würde der 6. Platz reichen, um die Monegassen zu bekommen.
Kleiner Newsblock noch beim FC Bayern Basketball. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wurde der Vertrag mit Nils Giffey verlängert.
Er ist nicht nur ein Veteran auf dem Feld, sondern er ist ein Veteran abseits des Feldes. Kurz nochmal auf seine Stats geguckt. Was? Ich schieße gerade plus 60% von der Dreierlinie. Kurzer Anruf beim FCB. An mir wird's nicht liegen, Jungs. Wie sieht's aus? Das ist grandios gespielt. Giffey bis 27. Das ist sehr, sehr stark.
Und dann haben wir angeblich noch einen Vertrag bis Saisonende bei den Bayern unterschrieben. Das ist jetzt, wenn wir gerade aufzeichnen, noch nicht bestätigt oder was auch immer. Aber ESPN und Basket News berichten es übereinstimmt. Aber ich bin sofort skeptisch, wenn das an einem 1. April berichtet wird. Aber wenn es ESPN und Basket News sind, dann wird es schon passen, ne?
Ist egal. Wir stellen das genauso dar. Wir haben wieder Jack White, der gute australische. Ja, was soll man da sagen? Das ist ein Flügelspieler, ein großer Flügelspieler, reboundet gut, ist sonst auch gerade so in seiner College-Karriere irgendwie nie durch großen Output aufgefallen, sondern galt eben als hervorragender Verteidiger, super variabel da, als hervorragender Leader, war bei Duke, war wirklich einer der renommiertesten Universitäten, die es im Basketball so gibt, Kapitän 2 Jahre in seinen letzten 2 Jahren. Und dann gab es jetzt ein G-League-Jahr und dann den letzten Stint so für Melbourne in der NBL, wo er auch dann, dass er sich 36% von der Dreilinie geschossen hat und so. Aber erstmal irgendwie auch eine interessante Personalie, sollte sich das bewahrheiten. Mal gucken, wie man so einen noch beim ersten Stint in Europas in so eine BBL-Saison vielleicht reingewoben bekommt.
Ja, aber er ist auf jeden Fall Mr. Effizienz. Mit 21 NBA-Spielen darf er sich NBA Champion 2023 nennen. Also Jack White, ich, wie gesagt, ihr seid vielleicht schon schlauer, ob es dann doch nur ein April-Scherz war, aber ich glaube es dann tatsächlich mal nicht. Gordy Herbert wird eventuell kanadischer Nationaltrainer. Ist der Frontrunner wohl auf den auf das Ding. Wir sind im Newsblock drin. Kendrick Nunn verlängert wohl bis 2028 bei Panathinaikos und verdient dann als der Krösus in der Euroleague, 4,5 Millionen Euro pro Jahr. Die hat er sich aber auch heftig erbohrt in den letzten 2 Saisons. Thomas Isalo ist Interimstrainer bei den Memphis Grizzlies, wenn wir gerade schon beim Thema Trainer sind. Der war ja hier auch schon zu Gast. In der BBL haben sich die MAP-Riesen und John Patrick getrennt, weil da irgendwelche Dinge hinter den Kulissen vorgefallen sind. So, und jetzt ist nur noch eine Frage, die ich ganz zum Abschluss von dir beantwortet haben möchte. Müssen wir uns irgendwelche Sorgen um Olympiakos machen, dass die jetzt gerade 3 am Stück verloren haben? Oder ist das alles eigentlich egal?
Also, meiner Meinung nach mussten wir uns schon das ganze Jahr mussten wir immer so ein bisschen für mich das Guardplay im Auge behalten. Thomas Walker verletzt, halb verletzt, mit Ladehemmung letztes Jahr im Final Four oder vor Final Four. Williams Goss, gut, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, Tyler Dorsey, Schatten seiner selbst. Jetzt mit Sabin Lee, jemand, der für diese Riesenrolle oder sollte der ein der Heilsbringer sein, weiß ich nicht. Wir haben geschwärmt von Fournier, weil der es geschafft hat, wirklich wichtige Spiele dieses Jahr zu gewinnen und uns da wirklich positiv überrascht hat. Und trotzdem ist diese eine Stelle für mich so ein bisschen wackelig gewesen das ganze Jahr. Und das ist nicht aufgefallen. Sie sahen jetzt gerade, wie gesagt, in den 3 Monaten vor diesem letzten Saisonabschnitt aus, als wären sie der klare Favorit auf den Titel, und das sind sie für mich jetzt auch offiziell nicht mehr. Einfach weil die Position, quasi die 1 oder wie auch immer, so der Hauptballhändler für mich einfach irgendwie noch wackelig ist.
Haben natürlich jetzt auch gerade Verletzungssorgen, ne? Also
ja, haben jetzt Verletzungssorgen, haben Freiwürfe nicht getroffen, Dreier nicht getroffen, spielen einfach auch so. Wir wissen es ja, es ist in der Euroleague eben nicht so spielentscheidend, ob du Erster, Zweiter oder Dritter wirst. Von daher war es vielleicht die einzige Mannschaft aus den Top 12 Teams, die jetzt
so ein bisschen psychologisch in der Situation war, wo sie einen Gang, einen halben Gang rausnehmen. Das reicht halt, wenn alle anderen um dich rum unbedingt gewinnen müssen. Aber wie gesagt, den An-Ausschalter, der ist gefährlich und who knows. Wir wissen nicht, wer den verfluchten ersten Rang in der regulären Saison der EuroLeague noch, wer sich den umschnürt, wer sich diesen Affen auf den Rücken setzt.
Haben alle die Statistik drauf, liebe Freunde, ne? Es ist hoffentlich euch alles so gut.
Was waren es? 8 Jahre, 9 Jahre?
Erster, irgendwie sowas, fast 10, ja. Ne? Ja. Ist Hauptrundenerster, holt nicht den Titel.
Ja, egal wie dominant sie erschienen während der regulären Saison, wer weiß, vielleicht ist das auch einfach so eine Runde Musical Chairs, Reise nach Jerusalem und keiner möchte auf diesem verfluchten ersten Platz sitzen.
Wir werden sehen. Günni, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wie ist dein Finnisch eigentlich und dein Lettisch? Arbeitest du schon dran?
Achso, ich, so dachte, Wein bestellen wird's reichen. Ich dachte, du fragst mich, wie mein Finnisch ist.
Ach so.
Nee, beides miserabelst.
Aber so wie ich dich kenne, ich weiß noch, wie wir gen Okinawa in den Flieger gestiegen sind und du hattest einfach ein Buch über die Lebensart der Menschen aus Okinawa dabei. Wirst du dich auch auf Tampere und Riga bestens vorbereiten?
Ich freue mich wirklich sehr. Ich war noch nie in Finnland. Wie gesagt, ich habe mit Danny Jansson schon gesprochen. Er sagt, es ist ein wunderbarer Ort, mit Abstand die zweitcoolste Stadt nach Helsinki in diesem Lande. Nette Bars, Außenbereiche, die Halle ist also state of the art. Hat ja die Eishockey-WM, glaube ich, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren stattgefunden. Das heißt, gerade im September kann man da noch ein bisschen flanieren, genießen, Spielchen gucken und so weiter. Benni, das wird gut.
Mit unseren Freunden in Litauen einen trinken und dann siedeln wir alle gemeinsam nach Riga über.
So. Das ist der Spirit.
Abteilung Basketball, Ende. Tschüss.